Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, herzlich willkommen bei Alles da, nur Ella nicht. Ja, heute gibt es wieder eine Folge mit einem Gast, einer Gästin, die ich eingeladen habe. Diesmal ist es eine professionelle Gästin, eine Reproduktionsmedizinerin. Und zwar ist das Frau Dr. Cordula Pitone. Und ich bin, ich fühle mich total geehrt, dass sie zu mir in den Podcast kommt. Frau Pitone ist seit 30 Jahren dabei, wirklich eine alte Häsin, Wahnsinn, was da alles für Wissen ist, das sie in dieser Podcast-Folge mit uns teilt. Wir sprechen über Trends in der Reproduktionsmedizin, wir sprechen über die Gesetzgebung in Deutschland. Wir sprechen natürlich über Endometriose, über diese perfide Erkrankung. Wir sprechen darüber, warum sie Paare in der Regel nicht abweist. Also dass oft Paare zu ihr kommen, die in anderen Kinderwunschkliniken vielleicht nicht mehr aufgenommen werden. Und sie ist richtig, also ich mag sie total. Sie ist eine coole Lady. Und ich habe sie gefragt, was sie glaubt, was sie in den letzten 30 Jahren, wie viele Babys sie mitgeholfen hat zu machen. Und sie meinte so, keine Ahnung, sie hat irgendwann aufgehört zu zählen, aber sie würde tippen, vermutlich eine Kleinstadt. Wirklich abgefahren. Frau Dr. Pitone hat eine Privatpraxis in Recklinghausen. Die Kontaktdaten habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt und ich möchte mich ganz, ganz herzlich auch bedanken bei allen, die bei Instagram Fragen eingereicht haben, die ich nämlich direkt an Frau Pitone weitergereicht habe und die sie wirklich ausführlich beantwortet hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ganz kurz, bevor es losgeht mit dem Interview, mit diesem schönen Gespräch, möchte ich ganz kurz noch in eigener Sache was sagen. Es gibt bald einen neuen Online-Kurs. Und ich freue mich so riesig, weil dieser Kurs ist, ja, der ist schon ganz lange in mir. Ich habe schon ganz, ganz lange vor, einen Kurs zu diesem Thema zu machen. Vielleicht kannst du es dir schon denken. Der Kurs hat das Thema, dich beim Abschied vom Kinderwunsch zu begleiten. Und natürlich ist dir klar, also oder zumindest sage ich es dir jetzt, dass der Abschied natürlich vom Kinderwunsch, dass man nie so ganz loslassen kann, glaube ich. Also im Sinne von, dass das, was man erlebt hat, was du erlebt hast und dass es nicht geklappt hat mit einem biologischen, mit einem leiblichen Kind, das wird dich dein Leben lang begleiten. Machen wir uns nichts vor. Aber wie du weißt, wenn du meinen Podcast hörst, man kann sehr, sehr, sehr in Frieden damit gehen. Und ja, da ich da ja leider unfreiwilligerweise Expertin zugeworden bin, habe ich einen kleinen Kurs dazu kreiert. Klein im Sinne von, es wird noch einen großen, mehrmonatigen Kurs mit Live-Sessions und so weiter geben. Aber das dauert noch ein bisschen. Und bis dahin ist es mir total wichtig, weil ich so oft Anfragen bekomme und auch so viele Klientinnen habe, die ja in diese Richtung gehen, gibt es einen 21-tägigen Audiokurs, das heißt 21 Audios mit ganz unterschiedlichen Themen zum Thema Abschied nehmen. Es wird Übungen geben, Meditationen, ganz viel Inspiration für dich zum Nachdenken, zum Verdauen. Und wenn du möchtest, Warteliste ist geöffnet, ist auch in den Shownotes zu finden. Ich freue mich, wenn du dich einträgst. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Frau Pitone. Liebe Frau Dr. Pitone, ich freue mich riesig, dass Sie zugestimmt haben, in meinen Podcast zu kommen.
Sehr herzlich gerne. Willkommen. Danke, danke.
Wundervoll. Ja, wir haben einige Fragen, auch aus der Community, habe ich über Instagram nämlich ein paar Fragen mir eingeholt und habe natürlich auch noch selbst ein paar Fragen.
Nur zu.
Und ich bin mir sicher, dass Sie alle Fragen beantworten können.
Schauen wir mal. Ja, wo fange ich an? Bei Geburten natürlich nicht. Also prinzipiell habe ich während des Studiums schon gemerkt, dass ich sehr, sehr angepiekst wurde von dem Thema Kinderwunschtherapie schon während der Uni. Zeit quasi. Da war eben in der Uni in München, ich habe in München studiert, schon eine ganz tolle Abteilung. Da habe ich auch dann später einen Oberarzt kennengelernt, der das da lange Zeit geleitet hat. Und der hat mich wahrscheinlich ein bisschen infiziert mit diesen Ideen. Ich fand es immer spannend, Sherlock Holmes-mäßig zu gucken, wo dann kann es liegen, wo kann man ansetzen, welche Faktoren gibt es, was kann man tun. Einfach ja, Menschen zu helfen, die halt ohne diese therapeutischen Ansätze keine Chance haben, zum Kind zu kommen. Das fand ich damals schon sehr, sehr spannend. Und habe dann aber trotzdem erstmal die normale natürlich Ausbildung, muss man ja auch machen, zum Facharzt für Gynäkologie gemacht, machen müssen und auch gerne gemacht. Man sollte erstmal wirklich so ein bisschen auch andere Bereiche noch mitlernen und auch andere Fachdisziplinen von der Chirurgie über die Innere, über natürlich auch alternativmedizinische Ansätze, TCM. Ich war in Peking, ich war in China.
Echt?
Wow. Würde ich sehr viel mehr angeguckt auf der Welt. Toll. Und bewusst aber schon, um einfach ein möglichst breit aufgestelltes Wissen in vielen Fachbereichen zu haben, um zumindest überall eine gewisse Ahnung zu haben, um auch Fragen zu beantworten, auch wenn man natürlich nicht überall sich exakt super auskennen kann, aber zumindest eine Ahnung davon zu haben, was bedeutet das, wo kann man vielleicht noch ansetzen, vielleicht auch Therapieansätze mit hineinzunehmen in der Kinderwunschtherapie dann später, die vielleicht jetzt schulmedizinisch schon ausgereizt war, dass man noch eine andere Idee hat. Das fand ich immer schon spannend. Ja, dann kam der Facharzt für Gynäkologie. Dann hatte ich tatsächlich ein schicksalhaft zufälliges, glaube ich ja nicht immer, Angebot bekommen, als Oberärztin in Bielefeld eben die Abteilung zu leiten, bei Herrn Tinnenberg, dem damaligen Chefarzt dort. Habe dann die Abteilung mit Frau Harms gemeinsam geleitet. Er war meistens im OP, wir haben dann die Arbeit gemacht, aber die war wunderschön und habe natürlich damit auch schon eine sehr gute Übungen, Generalprobe auch haben wir bekommen für eine Selbstständigkeit, weil ich da quasi selbstständig, aber innerhalb der Klinik eben arbeiten durfte, musste, konnte. Ich sehe es positiv. Mit einem ganz tollen Team. Ja, dann kam plötzlich unsere Tochter mal eben so zustande.
Glück bei gehabt. Ihm alles.
Gott sei Dank.
Oh, wie schön. Wundervoll.
Wie man sich das wünscht. Großes Glück, weiß ich, umso mehr zu schätzen. Und ja, dann war halt die Frage, wie geht's dann weiter? In der Klinik bleiben wollte ich nicht, weil der Chef dann wechselte. Mit dem kam ich gar nicht klar. Der war mir einfach zu besserwisserisch und der hatte keine Ahnung, aber große Klappe. Und dann, ja, als unsere Tochter dann da war, sagte dann mein Mann, ja, dann mach doch was Eigenes. So kam das eigentlich.
Toll.
Wow. Ja, und dann dachte ich mir, das wäre gar keine so schlechte Idee. Ich bin überhaupt keine Unternehmerin, überhaupt nicht. Aber muss man natürlich auch irgendwann werden.
Ja, aber gerade sagen, das gehört dann wahrscheinlich auch dazu. Ne?
Meinen Stil weiter durchziehen können und mein eigenes Ding machen und nicht irgendwo mich anstellen lassen und da Befehle empfangen. Das ist nicht mein Ding, nein.
Verstehe ich sehr gut.
Und dann haben wir die Idee zu diesem Repro Vita, Recklinghausen für das Leben.
Ja.
Das, das war mir zu Hause mal gekommen in einer schlaflosen Nacht, als ich hier geplant hatte. Und dachte mir, gut, hier gibt es noch kein Kinderwunschzentrum, auch wenn linksum zwar einige schon waren natürlich, klar, also Konkurrenz war reichlich da. Aber ich wollte eben so was Kleines, Feines machen und lieber Klasse statt Masse. Und das ist bis heute Gott sei Dank auch gelungen.
Großartig.
Und das will ich auch nicht ändern. Ich könnte es, ich will es aber nicht. Nein, nein, nein.
Verstehe ich.
Also lieber den einzelnen Menschen wahrnehmen. Und deswegen war dann die Idee, hier das eigene hochzuziehen.
Toll.
2006, unsere Tochter wurde 2004 geboren. Ja, 2006 im April habe ich dann hier die Zulassung zum Starten bekommen. Ja, und dann wurde es halt ganz schnell mehr und mehr und mehr. Eigentlich viel schneller, als mir so lieb war. Aber
Wahnsinn.
Ich will jetzt nicht jammern, um Gottes Willen.
Ja.
Und die Menschen merken einfach, dass jemand, der es wirklich ernst meint und der helfen will. Und das soll auch gerne so sein.
Ja.
Und insofern bin ich natürlich happy ohne Ende, dass wir so vielen schon helfen konnten und jeden Tag weiterhelfen können.
Und ich glaube, Ihre Wartezeit ist schon relativ lang hier, ne?
Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, zu dritt.
Ja.
Das ist ja schon mal gut.
Schon mal
wie gesagt, echt viel mehr wollte ich auch nicht, weil dann wird es wirklich wieder dieser
Massendurchsatz, wieder
dass jeder mal guckt und keine kontinuierliche Betreuung mehr da ist. Und auch räumlich, ich meine, wir sind ja eh schon riesengroß hier, aber es wäre dann immer noch zu klein für noch mehr Ärzte. Und dann sind wir wieder genau auf dem Niveau, was die anderen haben. Das will ich nicht. Also es soll so in dem Dreier gespannt bleiben. Und wir haben tatsächlich jetzt schon wieder Wartezeiten von mehr als einem halben Jahr, wo wirklich jeder Termin ausgebucht wird, der irgendwie geht. Es ist unglaublich. Und wir haben ja viele Schwangere, die ja auch wieder hier raus sind und die neuen können reinkommen.
Ja.
Aber es sind einfach so viele Patienten, die Hilfe brauchen.
Wahnsinn.
Aber wir versuchen von morgens bis abends,
gefühlt
manchmal noch nachts, eben allen zu helfen, was geht.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch noch mal ein bisschen von sich erzählt haben.
Ja.
Ganz, ganz spannender Lebenslauf.
Absolut.
Was mir spontan einfällt, TCM, Was halten Sie davon in Kombination sozusagen mit Ihrer Therapie?
Also ich halte
Haben Sie
so
gute Erfahrungen?
Ja, absolut. Ich halte sehr viel von TCM. Ich schaffe es halt nur zeitlich nicht mehr, das auch noch selber zu machen.
Das heißt, wir haben unsere.
Ich könnte es noch ein bisschen, vielleicht nicht mehr ganz so gut, weil ich jetzt nicht mehr die Routine habe, aber gelernt habe ich es tatsächlich, Also ich weiß halt, wovon man spricht und yeah. wo man ansetzen kann und vielleicht auch bei welcher Patientin, welcher Ansatz alternativmedizinisch, nennen wir es mal so, yeah. nicht schulmedizinisch auch sinnvoll ist. Dann rate ich das natürlich auch meinen Patienten. Wir haben halt, ja, ich sag mal, hier in der Region 4 bis 5 sehr gute TCM-Lerinnen yeah. oder TCM-Therapeutinnen, yeah. Die natürlich auch sehr eng mit mir verbandelt sind, wo man dann guten okay. Gewissens auch wirklich hin empfehlen, yeah. überweisen kann, wie auch immer. Also wir arbeiten da sehr eng zusammen und
ja, auch nochmal ein guter Hinweis, ja, finde ich, definitiv, ne? Dass Sie genau. sagen, mit Ihrer langjährigen Erfahrung,
so ein bisschen ganzheitlicher ja, Ansatz eben, ne?
mhm. ist ja, nicht das Schlechteste.
Kann man auf jeden Fall sehr viel bewirken noch. Ja. Ja.
Was gibt es denn, oder kann man das überhaupt sagen, gibt es Trends in der Reproduktionsmedizin? Woran wird aktuell geforscht?
Also ich denke mal, das große Ziel von uns allen, von uns Kinderwunschtherapeuten, ist seit Jahrzehnten, seitdem es diese Sparte gibt, eine, sagen wir, möglichst individuelle Therapieführung hinzubekommen, um jeder einzelnen Patientin mit ihren Bedürfnissen menschlich und natürlich auch fachlich gerecht zu werden. Und es sollte eigentlich immer schon, aber der Trend geht immer mehr in die Richtung, eine wirklich individualisierte Stimulation, also Verwendung von Medikamenten, Dosierungen, Kombinationen eben quasi auch versucht werden, um eben nicht alles nach Schema F zu machen. Da wird man nur einem Teil der Patienten gerecht, sondern eben gerade Patienten, die beispielsweise schlecht reagieren auf Standardmedikamente, okay. aufgrund von Rezeptorproblemen beispielsweise, trotzdem noch eine gute Schwangerschaftschance zu bieten. Also gibt es halt spezielle Medikamente, die für die eine Frau besser geeignet sind als für die andere. Und ein weiterer Trend, den ich ja tatsächlich schon seit 20 Jahren verfolge, aber jetzt machen alle anderen auch mit, finde ich sehr schön, ist die Idee, kräftig zu stimulieren, also möglichst viele Follikel oder Eizellen in einen Zyklus zusammengefasst auf den Weg zu bringen. Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, zu befruchten. Und dann aber tatsächlich die befruchteten Eizellen einzufrieren und den Frauen die Chance zu lassen, dass die Eierstöcke sich wieder zurückbilden und eben erstmal ein bisschen Ruhe einkehrt vom psychischen, auch natürlich vom körperlichen und einfach dann eben darauf folgenden, gerne schon natürlichen, Ambiente quasi, yeah. im natürlichen Zyklus, die Eisbärchen, die eingefrorenen Eizellen, dann erst zurückzugeben. Also dass man die Therapie okay. in 2 Hälften quasi auftrennt, yeah. erst Beute einholen, yeah. einfrieren und dann zeitversetzt einen Embryotransfer zu machen, damit es eben, das ist natürliche Ambiente für die Einnistung eben gibt und nicht in diesem hormonell veränderten Medium in der Gebärmutterschleimhaut, die sich immer auch durch die Medikamente, die man vorgegeben hat, auch verändert. Also das ist etwas, was mir immer schon sehr logisch vorkam, dass diese, sag mal, Dinge mache ich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt hat man tatsächlich mal weltweit Studien gemacht, dass es doch eine bessere Idee ist als vorher. Wer hätte es gedacht? Und ich denke mal, der Trend wird sich auf jeden Fall durchsetzen.
Okay.
Global.
Sehr, sehr spannend.
Nicht nur in der Region, sondern auch weltweit.
Mhm. Super spannend. Ja. Was ist denn das? Welche Nation ist eigentlich so führend in der Reproduktionsmedizin? Ist da Deutschland auch weit vorne? Oder was würden Sie sagen?
Ich sag mal so, die Medizin per se können, denke ich mal, alle Länder, wo die Ausbildung gut ist. Also das, glaube ich, ist kein großer Unterschied mehr. Die Laboratorien sind alle gut, egal ob jetzt in Europa, ob in anderen quasi asiatischen, amerikanischen quasi Zentren. Yeah. Das Problem ist nur, dass wir in Deutschland nicht alles machen dürfen, was wir könnten. Also es ist dann eher eine Sache der Gesetzgebung, gar nicht mehr der medizinischen Voraussetzungen. Ich sage nur das uralte Embryonschutzgesetz von 1991, unglaublicherweise, das natürlich überhaupt nicht mehr den jetzigen Bedürfnissen gerecht wird, die wir den Patienten natürlich auch die Chancen noch verbessern könnten, wenn wir alles so machen dürfen, wie wir wollten. Wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber das Gesetz gehört dringendst renoviert, novelliert und da warten wir schon seit viel, viel zu langer Zeit darauf. Also können würden wir auch alles so, wir dürfen noch nicht alles.
Verstehe.
Und deswegen ist es sehr schade, dass wir in Deutschland immer noch ein paar Prozent dann hinterher hinken, hinter den nationalen Chancen. Die wir natürlich auch gerne unseren Patienten geben würden.
Und glauben Sie denn, es ist irgendwie in naher Zukunft möglich, dass dieses Gesetz verändert wird? Oder sehen Sie das?
Die Frage ist, was ist nahe Zukunft? Also ich bin jetzt seit 30 Jahren irgendwie tätig in dem Beruf. Wahnsinn. Da hat sich nichts geändert tatsächlich seitdem. Es gibt x Vorstöße von schlauen Köpfen, von Kollegen, auch von Politikern, die da durchaus großes Engagement zeigen und Eingaben von der Leopoldine. Also es gibt wirklich von höchsten Stellen tolle Ideen, aber es ist irgendwie immer alles andere wichtiger. Es ist ja nur eine ganz kleine Randgruppe, Pustekuchen. Ja, das ist eine große Randgruppe inzwischen, die es da betrifft. Und da sind also andere Dinge wie Umweltschutz oder andere politische Dinge, die auf den Nägeln angeblich brennen, wichtiger. Deswegen ist verzögert sich unendlich lange. Wir haben schon einiges erreicht, aber das gehört dringendst gekippt, dieses Embryonschutzgesetz.
Okay. Also die Hoffnung ist da, dass es irgendwann passieren wird, aber
nahe gucken, ob ich es noch erlebe.
Wahrscheinlich echt in naher Zukunft offensichtlich nicht. Wahnsinn.
Wird noch Jahre irgendwie dauern, schätze ich mal. Ja.
Schade. Ja. Sie haben es gerade schon angedeutet, ne? Warum hat die Reproduktionsmedizin so einen Zulauf? Zumindest wirkt es so. Mhm. Ist es tatsächlich so, dass die Unfruchtbarkeit zunimmt?
Prinzipiell ja. Die Frage ist, warum das so ist. Ja. Liegt es daran, dass natürlich gewisse Umwelteinflüsse uns nicht gerade gesünder machen? Mhm. Ja, sicherlich auch. Also ich sage nur rein von den Männern zum Beispiel, weil die Spermienqualität und Quantität schlechter wird über die Jahre, Jahrzehnte. Da gibt es klare Daten dazu. Das ist tatsächlich so. Reicht immer noch bei den meisten, um Kinder zu zeugen. Ne? Das muss es immer relativieren. Aber ich sage mal, durch Rauchen, Drogen, Saufen, ich sage mal, ungesunden Lebenswandel, durch überwiegend sitzende Tätigkeiten mit viel Wärme im Hoden, also nicht das Sitzen per se, sondern dass einfach die Hoden sehr nah am Körper, müssen sie auch sein, dann angewärmt werden und nicht eben, was sich draußen in der frischen, kalten Luft gearbeitet wird, wie es früher war, mit weiten Hosen, sondern enger liegende Hosen, sitzende Tätigkeit, PC-Arbeitsplätze beispielsweise, plus noch eben ungesunde Ernährung ist sicherlich ein Faktor, warum es nicht besser wird mit den Männern. Ja, das ist sicherlich so. Dann wirklich die ungesunde Ernährung, es wird ja quantitativ viel zu viel gefuttert. Es gibt immer mehr übergewichtige oder adipöse Menschen, Männer und Frauen. Und das heißt, quantitativ viel zu viel, qualitativ immer schlechter. Also viel Kohlenhydrate, viel schlechte Junkfood-Ernährung, vitaminarm. Wir sehen es, wir machen bei unseren Patienten und Patientinnen immer auch Mikronährstoffanalysen zu Beginn der Termine. Und wir sehen also unglaubliche Mängel, die man erstmal ausgleichen muss, bevor ich beginne mit irgendeiner Therapie. Ach, ja, das ist wirklich ein Trend, der äußerst unschön ist. Ja. Also so die, ich sag mal, die schlanken, ranken, agilen Steinzeitmenschen, die sich mit dem Speer dem Mammut entgegenwarfen, die gibt es heute so nicht mehr. Ja. Das sind eher dann die Couch-Potatoes mit Pölsterchen und schlechte Ernährung. Also McDonald's geht vor Mammut erlegen und das ist, ist ja ein praktischer Trend, aber kein gesunder.
Okay, also ich höre aber daraus, dass man mit Ernährung dann doch einiges machen kann.
Man kann einiges bewirken, man kann zumindest das ausgleichen, was man durch die normale Durchschnittsernährung eben nicht mehr bekommt. Das heißt, während doch unsere Eltern und Großeltern sowieso, ich sag mal, automatisch Bioernährung bekommen hatten, weil es im eigenen Garten oder nebenan angebaut wurde und dann eben frisch geerntet auf dem Tisch. Das ist bei uns ja die riesengroße Ausnahme. Das heißt, das ist dann wirklich im Bioladen für ein horrendes Geld mit ganz viel Mühe.
Das kommt natürlich auch nochmal dazu.
Ja, muss man sich auch gute Ernährung leisten können. Das ist ein trauriger Trend.
Ja.
Also eigentlich wäre es schön, wenn wir wieder auf Bio-Niveau kommen könnten.
Okay, aber sehr spannend. Und ja, irgendwie macht das ja auch ein bisschen Hoffnung, ne? Dass Sie schon sagen, okay, man kann schon auch nochmal was tun.
Also wir können das natürlich. Wir müssen auch was tun. Ja, das auf jeden Fall auch, genau.
Ja.
Und dann ist natürlich noch ein ganz großes Problem, dass das Alter der Frauen einfach enorm zugenommen hat, wenn sie überhaupt anfangen möchten mit Familienplanung.
Yeah.
Also ich habe mal so ein bisschen nochmal geguckt, die Generation unserer Großmütter hat so im Schnitt mit 20 geheiratet, mit 21 das erste Kind bekommen. Das ist genau das Alter, in dem wir Frauen maximal fruchtbar sind. Allein schon die Müttergeneration, jetzt will ich immer noch zurückrechnen, also noch eine einzige lächerliche Generation zurück, war auch schon in Anführungszeichen ein paar Jahre älter, aber immer noch im guten Alter von Mitte 20. Mit Familienplanung und dann kam natürlich auch meistens mehr als ein Kind. Und heute ist das Durchschnittsalter der Mütter in Deutschland zumindest bei Geburt des ersten Kindes bei fast 32 Jahren. Und das ist schon nicht mehr das ideale biologische Alter. Also eigentlich sollten wir mit Anfang, Mitte 20 unser erstes, zweites, drittes Kind danach bekommen.
Ja.
Und heute fangen die Frauen, das sind Durchschnittswerte, wo man merkt, schon sehr viel später an, überhaupt anzusetzen, Familienplanung zu betreiben. Und wir in den Kinderwunschtherapiezentren sehen natürlich die Frauen, wo es auf dem natürlichen Wege schon über lange Zeit nicht geklappt hat. Die sind dann meistens schon Ende 30 oder Anfang 40.
Ja.
Und da tickt die Zeit natürlich schon verdammt schnell und die Uhr schon ganz schön laut.
Ja.
Also das ist sicherlich ein Problem, dass generell das Alter natürlich auch die Qualität der Eizellen beeinträchtigt, genetisch und biologisch beides.
Okay.
Und natürlich alle, ich sag mal, Sterilitätsfaktoren, also alle Ursachen für ungewollten oder unerfüllten Kinderwunsch, ungewollte Kinderlosigkeit, ja auch mit der Zeit zunehmen. Also alles, was uns so passieren kann an Infektionen, an vielleicht notwendigen Operationen, Myome, Endometriose, eine saublöde Erkrankung.
Ja.
Und so weiter, das nimmt ja auch alles zu mit dem Alter. Also das Alter per se schon doof wegen der Eizellen.
Ja, verstehe.
Und das Zunehmen eben der Erkrankungen, die mit dem Alter einfach auch häufiger vorkommen, auch. Also es ist doppelt doof. Deswegen früh anfangen ist immer noch eine sehr gute Idee.
Wahnsinn, ja.
Passt natürlich nicht immer in die Lebensplanung der
Frau. Das ist das Problem, ne? Und es liegt natürlich auch an anderen Strukturen, ne? Nicht genug Betreuung. Und ich meine, wenn ich Mitte 20, wenn ich dann mich selbst zurückdenke, dann war ich mitten im Studium, ne?
Ja.
Und das war natürlich überhaupt nicht die Zeit.
Also weibliche Bildung in Deutschland verträgt sich nicht mit früher Mutterschaft, das ist leider so.
Das ist,
das ist traurig.
Muss man so sagen.
Es geht, also es machen uns andere Länder auch in Europa vor, dass es durchaus geht.
Absolut, es geht. Ja.
Also das ist wirklich ein Politikum, da muss man auch viel ansetzen. Das ist beim Thema Politik. Ich würde schon fast lieber in die Politik gehen. Nein, ich bleibe hier an der Front. Aber das ist tatsächlich ein großes Problem, dass man das den jungen Frauen, die vielleicht schon früher auch Kinder haben möchten, den richtigen Partner vielleicht tatsächlich schon gefunden haben, Angst haben, ihren Job zu verlieren oder nicht mehr auf den Markt zurückzukommen, wenn sie erstmal raus sind oder Mutter sind.
Das ist das Blöde.
Das ist ja bitter, ja.
Und da fällt mir ein, Eizellen einfrieren, würden Sie sagen, das ist die Lösung?
Das ist für mich nicht die Lösung, weil ich sage, die Lösung ist eigentlich dafür zu sorgen, dass wir früher Mutter werden möchten auch und uns das leisten können, im Sinne von wieder zurückzukommen in den Beruf und nicht rausgekickt zu werden, keine Karriere oder gute Möglichkeiten mehr eben zu haben. Wenn man erstmal Mama ist, ist man raus, so nach dem Motto. Das kann es nicht sein.
Ja.
Es ist eine sag mal, gute Möglichkeit, wenn man jemanden noch nicht schwanger werden möchte zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja.
Dass man sagt, man lässt eben in jungen Jahren, also auch mit Anfang, Mitte 20, idealerweise eben eine ganz gute Anzahl, so um die 20, sagt man, sollten es sein, Eizellen einfrieren für irgendwann später, wenn man einfach Angst davor hat, dass man irgendwann zu spät dran sein wird oder vielleicht auch erstmal eine andere Lebensplanung hat. Dafür ist es gut, machen wir auch bei den Patientinnen, bei eigentlich muss man sagen, viele schon zu spät kommen. Also es sind viele Frauen,
die dieses
Social Freezing, nennt sich das so schön, Eizellen einfrieren für später mal wünschen in einer Lebensphase, wo sie vielleicht gerade frisch getrennt sind oder gerade noch keinen Partner gefunden haben, aber dringend Kinderwunsch haben, mit Ende 30 oder Anfang 40. Das heißt, was heißt dann für später? Es ist eigentlich schon fast zu spät zu dem Zeitpunkt. Aber so in jungen Jahren Eizellen einzufrieren für später mal ist generell eine biologisch sehr gute Idee. Aber es sollte natürlich eigentlich nicht aus den Gründen gemacht werden müssen, weil man sich nicht traut, ein Kind zu kriegen, um aus dem Job quasi rauszufallen. Das eigentlich wäre eine gute Idee, Politik zu ändern, Familienbetreuung quasi oder Kinderbetreuung, Familiengründung zu fördern in der Hinsicht, dass man eben nicht deswegen Eizellen einfrieren muss.
Absolut.
So würde ich es jetzt mal sehen.
Ja, stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Sagen Sie mal, Psyche und Reproduktionsmedizin, meinen Sie, das ist ein unterschätzter Aspekt?
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich, es hat zwei Aspekte. Einerseits sind die Frauen, die schon so mal eben nicht schwanger werden können, schon extrem psychisch belastet natürlich, mit, ich sag mal, Minderwertigkeitsgefühlen. Was ist mit mir falsch? Was passt bei mir nicht? Wieso werden alle anderen um mich herum, gefühlt ist das so, schwanger, nur ich nicht? Was habe ich falsch gemacht? Ja. Ne? Ich funktioniere nicht. Also das ist schon ein Problem.
Mhm.
Und natürlich wird es dann immer schlimmer und immer heftiger, gerade wenn es eben längere Zeit nicht geklappt hat und dann die Kinderwunschtherapie auch nicht sofort erfolgreich ist.
Ja.
Und sofort kann natürlich auch mal bedeuten, dass es ein Jahr oder noch länger dauert. Also man sieht schon, wie sich das aufschaukelt. Die Frauen kommen schon sehr belastet mit diesem Problem
auch, ne?
Hier hin.
Natürlich, klar. Erfahrung
unbedingt.
So.
Ja. Und klar, wenn es dann sofort klappt, ist alles gut nach dem Motto, wunderbar, dann hat man den Beweis, man funktioniert doch noch und ist noch ein vollwertiger Mensch oder eine Frau.
Ja.
Aber wenn es eben längere Zeit auch mit allen Tricks und Kniffen nicht funktioniert, schaukelt sich das auf, also bis hin zu wirklich Suizidgedanken natürlich und
Trennungen. Auch schon eine Klientin tatsächlich.
Definitiv. Und Trennungen der Partner, die das einfach nicht mehr mittragen können oder wollen oder es einfach nicht mehr aushalten. Also es geht schon sehr, sehr weit und es wird definitiv unterschätzt.
Ja.
Wir können viel auffangen, denke ich mal, wenn man sich lieb um die Patienten kümmert. Sehr empathisch mit ihnen umgeht und so ein bisschen dieses Vertrauensverhältnis rüberkommen lässt, dass man sagt, sie können mit mir über alles reden, auch mal Dinge, die vielleicht nicht von Arzt zu Patienten sonst besprochen werden können. Gerade wenn man unter vier Augen ist und die Männer mal nicht dabei sind, dann kommen die Frauen schon mit vielen Sorgen und Nöten um die Ecke. Umgekehrt aber auch Männer alleine. Es gibt also auch Männer, die alleine hinkommen zum Gespräch oder ihre Frauen, tatsächlich.
Oh,
die sich auch mal ihren Frust von der Seele reden müssen, das ist eher die Ausnahme, aber vielleicht auch ein bisschen durch die Erziehung.
Ja.
Ein Mann weint nicht nach dem Motto. Ne? aber ich denke, dass man da auch viel auffangen kann. Yeah. Man muss sich halt nur die Zeit nehmen wollen und auch nehmen können. Das ist natürlich in diesem Aspekt, dass man das in der normalen, laufenden Sprechstunde so nicht gut mit abdecken kann. Yeah. Wenn man aber merkt, da ist was im Busch quasi und jemand braucht Hilfe, dann muss man halt einen extra Termin mal irgendwann nach Sprechstundenende machen und
das machen Sie auch.
Holen. Das mache ich dann auch.
Das ist ja toll. Das finde ich ja wirklich faszinierend. Ja. Finde ich großartig. Ja. Gibt es, also ich meine, vielleicht ist es ja auch nur so ein Eindruck, ne? Gibt es in anderen, also Sie haben ja eine Kinderwunschpraxis mit drei Ärztinnen, aber es gibt ja auch diese riesigen Zentren. Ist es da anders? Also gefühlt, also ich habe auch schlechtere Erfahrungen gemacht im Sinne von, dass da keiner war, der mir gesagt hat, hey, es gibt Leute, die sich auch um die mentale Lage kümmern können. Stellen Sie das auch fest, wenn Sie mit Kollegen sprechen? Oder ist es unter Ihnen sozusagen, ist das Common Sense, dass Sie sagen, ja klar, können die oder sollen die in die Therapie gehen oder Coaching oder Beratung machen?
Wie also eigentlich sollten es alle wissen, wie wichtig es ist. Ich sage mal, je größer die Praxen oder Kliniken sind, je mehr Durchlauf da ist, je mehr durchgeschleust wird, ich kann es nicht anders nennen, Massenabfertigung, nächstes Mal ganz böse an Patienten, je weniger individuelle Betreuung auch durch einen einzigen Arzt oder Ärztin eben ist. Bei uns ist ja wirklich so, wir haben unsere Patientinnen. Das heißt, die kommen super. Von der ersten Sekunde an, wenn es irgendwie geht, bis zum Schwangerschaftstest zu einer Ärztin. Außer jemand ist mal gerade im Urlaub oder krank zufällig. Aber das kommt nicht so häufig vor. Also diese Kontinuität in der Betreuung, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und kann sehr viel abfangen, weil man eben wirklich dieses Vertrauensverhältnis aufbaut und sich wirklich wie unter einer Kumpanin, Freundin irgendwie auch über alles unterhalten kann, sodass ich denke, dass wir hier jetzt bei uns sehr viel abpuffern können, was vielleicht sonst Richtung ja schon fast psychologische oder psychotherapeutische Betreuung müsste, durch diese Kontinuität in der Betreuung. Also ich glaube schon, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das geht in den großen Zentren, ich weiß ja auch, wie die da funktionieren, nicht wirklich, weil eben auch ein ständiger Arztwechsel da ist. Ja. Wer gerade Zeit hat, wer gerade eingeteilt ist, macht den Ultraschall, die Follikelpunktion, die Insemination, wie auch immer. Ja. Das heißt, ein ständiger Wechsel, jeder darf mal ran, so nach dem Motto. Das ist für die Patientin ganz, ganz furchtbar. Ja. Bekomme ich täglich mit erzählt auch, weil viele haben, die hier hinkommen, weil sie es eben nicht mehr möchten. Ja. Und eben einen speziellen, wirklich festen Ansprechpartner, Partnerin haben wollen und das auch wirklich einfordern dürfen, finde ich auch. Das ist ja gutes Recht, weil es einfach so in die Seele auch geht, dass man eben nicht einen ständigen Wechsel haben möchte. Ja. Also insofern, es sollte jedem Arzt bewusst sein, aber ich denke mal, wenn man jetzt, so wie ich hier, selbst gegründet hat und Eigentümer geführtes Zentrum hat, kann man es natürlich besser steuern und das, was man selber für richtig hält, diesen Stil auch fahren. Ja. Große Zentren, die einfach nur profitorientiert sind oder irgendwelchen großen Konzernen gehören, wo man einfach nur Angestellter, kleines Rädchen ist, kann vielleicht jeder für sich ein bisschen was dazu beitragen, wenn man es will. Man muss es auch wollen.
Ja, das stimmt. Ja.
Ist aber sicherlich schwieriger als hier, weil man da einfach nur noch funktionieren muss und dort quasi, hier müssen wir auch funktionieren natürlich, aber wir können doch noch ein bisschen mehr Menschlichkeit hier an erster Stelle stellen.
Finde ich wirklich einen guten Punkt tatsächlich. Und ich wusste das zu meiner Zeit gar nicht, schon ein bisschen her, ne, dass es natürlich auch kleinere Praxen gibt, dass ich gar nicht in so eine große Klinik gehen muss, sozusagen. Ich finde es total spannend, dass es auch tatsächlich Konzernen gehört, so große Kliniken.
Das ist der Trend überall tatsächlich, jetzt nicht nur im Kinderwunschbereich, sondern eigentlich überall. Ja. Also überall große, das gibt so 3-4 große Konzerne, die alles aufkaufen. Es gibt deutschlandweit kaum mehr eigentümergeführte Praxen, also auch hier in der Region, weiß ich wer schon wieder verkauft hat. Also da geht es nur noch um die Kohle auf gut Deutsch. Wahnsinn. Und je weniger Eigentümer, müssen wir sagen, Einfluss da ist eben, je mehr es eben anonymisiert ist, einfach verkauft und man ist halt auch noch da und macht seinen Job nach dem Motto. Es wird natürlich schlechter in der Betreuung für die Patienten, gut fachlich vielleicht auch, aber eher das Zwischenmenschliche bleibt völlig auf der Strecke. Ja. Man hat da zu funktionieren, man hat seine Zahlen zu liefern, seine Schwangerschaftsrate natürlich auch, aber eher die wirtschaftlichen Zahlen. Ja. Und da geht es nur noch um schnell, schnell und je mehr, desto besser und Riesendurchsatz und tausende von Patienten. Also das kann es nicht sein, das kann nicht die Zukunft sein, ist er aber leider. Ich finde es furchtbar, deswegen sind wir hier bewusst so, Alleinstellungsmerkmal, diese Wohlfühlatmosphäre, mit der wir, glaube ich, zu Recht auch werben, genau. Und gerade in dem Bereich der Medizin muss das auf jeden Fall ganz weit vorne stehen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und da gibt es auch eine Frage aus der Community, lohnt es sich generell Ärzte zu wechseln? Also würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, na klar.
Also wenn man nicht zufrieden ist, sollte man unbedingt wechseln. Ja. Die Frage ist halt, ist man nur deswegen nicht zufrieden, weil es nicht klappt? Das heißt, dann kann es natürlich fachliche Gründe auch haben. Mhm. Oder ist man einfach in der Betreuung insgesamt nicht zufrieden? Ja. Also fühle ich mich nicht wohl bei meinem Therapeuten oder meiner Therapeutin, dann sollte man wechseln. Also es muss ein Vertrauensverhältnis sein. Das heißt, ich kann nie garantieren, dass ich jedem oder jeder Frau helfen kann. Mhm. Aber ich kann garantieren, dass ich alles dafür tue. Und wenn die Patienten das merken, dass da jemand ist, der sich voll einsetzt und der wirklich alles rausholt und mitdenkt und nichts vergisst und dem es wichtig ist und der auch abends mal noch anruft, um irgendwas zu besprechen. Ich glaube, dass es das ist, was Menschen zu Recht von ihren Mitmenschen, in dem Fall als Patienten natürlich, erwarten dürfen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann finde ich, sollte man auch wechseln, definitiv.
Super. Ja. Und kommt es auch vor innerhalb Ihrer Praxis, dass manchmal Paare wechseln sozusagen von Ihnen zu jemand anders oder umgekehrt? Passiert das manchmal?
Passiert oft, würde ich mal sagen. Okay. Ist auch völlig okay. Das findet meine Kollegen nicht so toll, aber es ist okay, weil man einfach sagt, wenn einem jemand einfach nicht liegt, es muss ja gar nicht jetzt irgendwie was Schlimmes sein, dass irgendwas passiert ist, sondern einfach, dass man den Eindruck hat, ich komme mit diesem Menschen einfach von der Chemie her. Ja. Ist einfach so nicht klar. Ja. Oder ich komme nicht weiter voran, dass man sagt, jetzt will ich einfach mal jemand anderen probieren. Ja. Vielleicht hat die noch mal eine neue Idee oder eine zündende Idee, die der anderen vielleicht gerade mal nicht gekommen ist. Oder hat jemand noch mehr Erfahrung? Ja, habe ich natürlich, klar, 30 Jahre. Ja, klar. Dann finde ich das auch völlig okay. Ja. Und das sollte auch für alle Beteiligten
kein Problem sein. Also sagen Sie ganz klar, sein, ne? Das kann man sagen. Kann man mal ansprechen.
Natürlich, und dann, klar. Also es sollte jeder so betreut werden, dass er zufrieden ist und am besten auch noch schwanger wird.
Ja, Sie hatten mir auch, glaube ich, gesagt, dass Sie durchaus Menschen nehmen, wo die andere Kliniken vielleicht sogar schon abgelehnt haben. Ne?
Ja.
Das fand ich total spannend. Ja. Warum machen Sie das? Warum haben Sie da so eine andere Philosophie?
Ich sag mal so, einerseits bin ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, für mich, aber auch für meine Patientinnen und würde natürlich gerne dann doch noch erfolgreich sein dürfen, wenn man mich lässt. Und ich möchte einfach diesen Menschen helfen, die vielleicht doch noch eine Chance auch verdient haben. Also etwas zu sagen, macht man nicht mehr, sie sind zu alt, was nicht immer stimmt, manchmal schon, aber nicht immer. Wir haben immer wieder Patientinnen, die deutlich über 40 sind und doch noch mit ihren Kindern hier rausgehen. Und das ist natürlich dann ein besonderes Highlight. Meine junge Hupfer mit 25 schwanger zu kriegen, ist jetzt nicht die Riesenkunst, behaupte ich mal. Aber so gerade, dass es doch nochmal überlegen, wo kann man ansetzen, was kann man anders machen, wo hat vielleicht ein Kollege irgendwas, jetzt nicht übersehen im bösen Sinne, aber vielleicht ein bisschen Feintuning noch mit reinzubringen und einfach die Chancen auch nochmal zu nutzen. Natürlich braucht man, je älter die Frauen sind, je mehr Versuche die schon hinter sich haben, vielleicht noch mal ein paar mehr Versuche, als man es vielleicht sonst gerne hätte, aber die sollen ihre Chance bekommen. Und ich finde, solange ich selber dran glaube, sollte man auch weitermachen. Wenn ich selber die weiße Fahne hebe, dann gibt es einen Grund dafür und dann sollte man das auch irgendwann akzeptieren, lernen, was schwierig ist. Für mich und auch für die Patienten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil die Frage kam auch, die fand ich total schön, die Frage. Wie ist es denn für Sie, wenn Sie sehen, okay, die Chancen sind wirklich so gering, dass sie nicht raten, dass noch irgendwie weitergemacht wird. Wie ist das für Sie?
Das tut weh, weil man einfach helfen möchte. Sollte man als Arzt ja sowieso immer auf dem Schirm haben. Ja. Aber gerade in dem Bereich natürlich ist es nochmal besonders emotional. Ja. Also ich gucke mir alle Frauen, wo ich ahne, es könnte noch gut gehen, immer an. Also ich lehne sie nicht gleich am Telefon oder beim ersten Kontakt ab. Wir sprechen immer absolut tacheles quasi, auch über ehrliche, finde ich, Beratung sollte man auch wirklich jetzt nicht irgendwie da drum herum reden. Ja. Sollte sich jeder eben darauf gefasst machen, dass er klare Antworten bekommt von mir. Wenn ich eine Chance wittere, dann wird es probiert. Wenn ich keine Chance mehr sehen darf, von der Ausbildung her, von der Erfahrung her, vom Bauchgefühl, ist ja eine Mischung aus allem, dann muss ich das leider auch sagen. Das tut weh, den Frauen sowieso oder den Paaren, mir natürlich auch. Wenn man nicht helfen kann, obwohl man unheimlich gerne möchte, da muss man halt wirklich über einen Plan B nochmal sprechen, auch weil das natürlich in Deutschland leider immer noch nicht erlaubt ist, wie eine Eizellspende zum Beispiel im europäischen Ausland, bevor das dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr geht, weil, was ich es rechtlich in anderen Ländern halt auch nicht unbegrenzt möglich ist oder gemacht werden darf. Ja. Also man sollte ehrlich mit den Menschen umgehen, sagen, ich sehe eine Chance, wir probieren es mit verhaltener Hoffnung, bitte nicht zu sehr, zu euphorisch.
Also Sie sind da schon auch Sache sehr realistisch und sehr ehrlich.
Es muss ehrlich und realistisch sein. Ja. Aber ich sage, manchmal juckt es mich schon sehr in den Fingern, helfen zu dürfen. Ne?
Ja.
Und da kriegt man es ja noch hin. Dann ist es halt etwas besonders Schönes.
Ne? Ja. Also das heißt, ich höre so ein bisschen daraus, manchmal müssen Sie auch einfach loslassen. Von diesem, Sie sind ja so, sie haben ja voll Lust drauf, sozusagen, Frauen schwanger zu kriegen.
Ja, aber manchmal müssen Sie sagen, man darf keine Frau mit der Peitsche in die nächste Therapie reintreiben, mit dem Hamster im Laufrad, wenn man den Eindruck hat, man kann nicht mehr gewinnen im Sinne von Schwangerschaft erziehen. Also Schwangerschaft und natürlich am Schluss die Geburt eines gesunden Kindes. Also wir dürfen nie das Endziel aus den Augen verlieren. Also Schwangerschaftstest positiv ist wunderschön, aber es muss eine Chance da sein, dass es danach noch gut weitergeht. Die wollen ein Kind haben und nicht nur einmal eine Chance auf eine Schwangerschaft. Es kann auch wichtig sein tatsächlich, dass man sagt, wir wollten einfach nochmal sehen, gibt es noch eine Chance? Wenn ja, ist es schön. Wenn nicht, dann hilft es vielleicht im Einzelfall auch damit dann abzuschließen mit einem eigenen, also genetisch eigenen Kind.
Ja, ja.
Das kann auch manchmal durchaus eine Therapie sein, wenn man so möchte.
Ja,
dass man sagt, ich gebe jemand noch mal eine Chance, dann werden wir schon sehen, wie weit wir kommen. Und sehen wir eben, es kann nicht mehr funktionieren, dann ist das vielleicht manchmal der Schritt, der notwendig war, um damit auch davon loslassen zu können. Auch.
Ja.
Für die Patienten und für mich natürlich auch.
Ja, ja. Interessanter Aspekt, finde ich total super. Leitet mich eigentlich direkt zu der nächsten Frage. Was tun bei wiederholten Aborten, mehrmalige Aborte?
Ja.
Gibt es da einen Standard? Ich habe keine Ahnung.
Es gibt gewisse Leitlinien tatsächlich. Also unsere europäische Gesellschaft, die ESCHRE eben, die hat zu allen Themen natürlich über Jahre, Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt, Studien gemacht, wirklich Daten ausgewertet. Und es gibt auf diesen Daten basierend tatsächlich Leitlinien, wobei man natürlich nicht immer nach Leitlinien therapieren muss.
Yeah.
Also generell ist die Frage natürlich, hat die Frau, die da betroffen ist, überhaupt schon einmal ein Kind bekommen? Also sind es von Anfang an Schwangerschaften, die zu frühen Fehlgeburt führen?
Okay.
Oder gibt es eben bereits eine Lebendgeburt in der Vergangenheit, was natürlich gute Voraussetzungen schon bedeutet? Dann kann der Körper das schon mal. Ne?
So. Ah, ja, okay.
Also ist wichtig.
Das klingt logisch.
Ist von Anfang an gleich alles zum Scheitern verurteilt gewesen oder gibt es eben auch schon Erfolg im Sinne von Kind? Dann natürlich dann immer die Frage, wie alt sind die Frauen in dieser Situation?
Okay.
Nach meiner Erfahrung sind es meistens noch Frauen im guten Alter, die einfach relativ gut auch schwanger werden, aber halt dann nicht schwanger bleiben.
Ja.
Und dann sollte man natürlich wirklich genau nachfragen, wie die Vorgeschichte ist. Gibt es irgendwelche Risikofaktoren in der eigenen Krankengeschichte oder in der Familie? Gibt es vielleicht bei Mutter, Tante, also weiblichen Verwandten auch diese gehäuften Fehlgeburten? Ist da was in Richtung Genetik unterwegs? Gibt es Blutgerinnungsstörungen, irgendwas, was eben auch über die Genetik ja geregelt wird?
Ja.
Ja, das sollte einen über die genaue Krankengeschichte in Ruhe und mit viel Zeitaufwand, muss aber sein, schon in Richtung lenken vom Verdacht vielleicht.
Ja.
Dann sollte natürlich schon auch abgeklärt werden, ob es anatomische Probleme gibt im ganz genauen hochauflösenden Ultraschall.
Okay.
Machen wir hier natürlich durch alle 3D-Ebenen durchgescannt. Gibt es, was ich, Myome, Polypen, ein Septum, das Scheidewand in der Gebärmutter, wo sich vielleicht ein Embryo auf Dauer dann nicht drauf wohlfühlt oder nicht gut durchblutet ist. Und dann kann man das ja auch operativ in Ordnung bringen quasi. Das ist ganz wichtig. Manchmal eben auch per OP dann die Abklärung per Gebärmutterspiegelung oder Bauchspiegelung.
Yeah.
Also OP könnte drohen, in Anführungszeichen. Yeah. Aber das sollte man eben auf jeden Fall ausschließen. Das geht einfach, würde ich mal sagen, also per Ultraschall. Dann natürlich Dinge wie Hormonstörungen, die vielleicht ein nicht optimales Heranreifen eines Eiblasens mit einer dann daraus folgenden Gelbkörperhormonschwäche eben bedeuten. Die kann man ja einfach, total easy therapieren. Das ist die einfachste Geschichte. Mhm. Haben jetzt auch wieder zwei Patienten, die jetzt fortlaufend schwanger sind und jetzt schon dickes Bäuchlein haben.
Yeah.
Da war es nur ein bisschen hormonelles Anstupsen. Also ganz einfache Lösungen. Dann natürlich gute Schilddrüseneinstellungen. Mhm. Gucken, ob ein Hashimoto, eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung eben vorliegt. Da auch mit Mikronährstoffen, mit Selen, mit Zink, mit Schilddrüsenhormon eben alles perfekt einzustellen.
Yeah.
Generell das Immunsystem abzuklären, ob da irgendeine zu aggressive Immunabwehr da ist. Das kann durchaus auch mal was erbringen, wo man dann ansetzen kann. Ganz wichtig, Blutgerinnungsstörungen. Das ist auch wirklich ganz einfach zu therapieren. Das ist die einfachste Lösung, wenn man weiß, dass das im Busch ist quasi, kann man einfach mit Heparin schon am besten um die Einnistung herum, schon kurz nach dem Eisprung beginnen. Dann haben die Frauen eine sehr, sehr gute Chance, ihre Kinder wirklich austragen zu können. Da hofft man schon manchmal, sowas zu finden. Und ansonsten halt natürlich die Genetik bei Mann und Frau zu untersuchen, die können wir natürlich nicht ändern. Also man muss immer überlegen, was erwarte ich bei einer angesetzten Diagnostik.
Guter Punkt,
genau. Erwarte ich eigentlich unauffällige Befunde? Ja, das ist meistens der Fall. Also meistens wird man nicht fündig. Das ist einerseits auch wieder gut, denn wenn man genetisch wirklich eine Anomalie mitbringt, hat man natürlich ein dadurch bedingt häufiges, immer wiederholtes Risiko deutlich höher als eine genetisch gesunde Frau oder Mann natürlich auch bei beiden. Das heißt, das können wir nicht ändern. Da muss man halt überlegen, ob man diesen Patientinnen dann tatsächlich schon den Weg ins Ausland bahnt, in Richtung bewusst nur deswegen künstliche Befruchtung, um die Embryonen vorab untersuchen zu lassen auf genetische Anomalien und nur die Gesunden dann zurückzugeben,
das
um
ist
ein
genetisch bedingtes
Fehlgeburtenrisiko eben zu minimieren.
Ja,
also es gibt schon für viele sag mal, Konstellation eine Lösung, aber eben nicht für alle. Und wir finden immer noch, muss man sagen, bei diesen Frauen, die einfach nur so immer wieder ihre Fehlgeburten haben, ohne irgendeine messbare Ursache, tatsächlich bei fast 70-80% finden wir nichts. Und das ist eigentlich ganz furchtbar. Also man hofft schon fast, was zu finden, wo man ansetzen kann. Ja, das ist außer Genetik, das finde ich nicht so schön. Da will ich nichts finden, so aber die anderen Dinge kann man gut beeinflussen.
Wahnsinn.
Und das ist schon so, dass man sagt, ich muss mit den Schultern zucken, ich finde auch nichts tatsächlich. Was dann manchmal was bringt, dass man doch so ein bisschen, auch wenn es nicht sein müsste, so um einfach was zu tun, den Frauen irgendeinen Strohhalm zu geben, doch ein bisschen hormonell noch unterstützt, auch wenn es vielleicht nicht dringend notwendig ist. Und die Frauen wirklich auch häufig einbestellt, auch wenn das mit den Therapieterminen vielleicht Stress bedeutet, aber die wollen auch dann mitgenommen werden, aufgefangen werden. So ein bisschen dieses Tender Loving Care, sage ich immer dazu, so ein bisschen einfach sich kümmern, ne? Genau, und da sein und häufig kontrollieren und wenn sie wieder schwanger sind, zeigen, es ist wieder alles noch in Ordnung. Da schlägt das Herzchen, das allein tut schon so gut, dass vielleicht das Immunsystem dann schon durch die Euphorie nochmal verbessert wird, ist meine Hypothese.
Ja.
Also Glückshormone können nicht schaden.
Nee, definitiv können wir auch, glaube ich auch. Ja, glaub ich
und
auch.
Man sollte den Frauen auch insofern Mut machen, gerade wenn man nichts findet, woran es liegt, was wie gesagt, erstmal doof ist für die Frauen, ist es eigentlich wieder gut, denn die meisten Frauen bekommen am Schluss dann doch noch ihr Kind. Also durchhalten lohnt sich, auch wenn man eine Serie schon hinter sich hat, die eigentlich unzumutbar ist für die Psyche. Die meisten Frauen geben dem Kind nach Hause letztendlich,
Das tatsächlich. Ist spannend. War mir gar nicht bewusst.
Ja.
Wahnsinn. Und auch, dass die Zahl so hoch ist, ne? 70-80%, dass man nicht weiß, woran es liegt.
Genau.
Warum das Schultern dann nicht weitergeht.
Genau. Und die wollen ja auch, dass man was macht. Ja. Also blinder Aktionismus bringt uns nicht weiter, aber dieses Eng an die Kantare nehmen, an die menschliche Kantare und engmaschig eben gucken, kontrollieren und wieder zeigen, es ist immer noch alles in Ordnung, der Herzschlag ist noch da, das Kind wächst. Also das manchmal, vielleicht ist das auch manchmal die Lösung, einfach da zu sein. Total, ne? Und nicht die Frauen dieser Angst zu lassen, was ich in 4 Wochen Abständen, wie es ja sonst beim Gynäkologen üblich ist, erst wieder beguckt zu werden und dann wieder Angst davor zu haben, wieder kein Herzschlag mehr. Okay. Kann immer passieren, kann auch im einwöchigen oder täglichen Kontrollabstand passieren, aber ich denke schon, dass man da so auf einem ganz guten Weg ist und einfach Mut machen, dass es schon irgendwann, keiner weiß wann, beim wievielten Abort auch immer, irgendwann dann doch noch zum Kind kommen wird. Kann. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, gerade bei jungen Frauen.
Wahnsinn, vielen Dank für diese Ausführung. Mhm. Wahnsinn. Sie hatten vorhin schon Endometriose. Ja. Das ist ja wirklich eine perfide Erkrankung, kann man ja nicht anders sagen. Ne?
Gruselig,
Und gefühlt ist das jetzt erstmal in der Öffentlichkeit angekommen, interessanterweise, dass es Endometriose gibt. Und langsam werden auch Forschungen, ich glaube, Forschungsgelder, glaube ich auch, ne, meine ich.
Seit Jahrzehnten.
Unser Gesundheitsminister mal locker gemacht und so.
Ne? Gesellschaften, die sich nur mit dieser Erkrankung beschäftigen, auch wirklich sehr, sehr viel Geld in die Forschung zurecht gepumpt wird. Ja. Und trotzdem muss man sagen, auch nach all den vielen Jahren, die ich das schon auch verfolge, natürlich jetzt immer noch erschreckend wenig neue Ansätze oder, ich sag mal, Prävention bezüglich dann natürlich auch individualisierter Therapie. Ja. Also es ist immer noch nicht, bei weitem nicht so weit, dass wir Juhu schreien und ganz tolle Ideen haben, die völlig neu sind und den Patienten plötzlich ganz neue Aspekte öffnen. Okay. Leider immer noch nicht.
Okay, wow. Also da kann mich tatsächlich die Frage rein, gibt es sowas wie eine Checkliste? Mhm. Haben Sie eine innerliche Checkliste sozusagen bei einer Frau, die Endometriose hat? Also was Sie alles dann vorschlagen, was gemacht werden sollte?
Ja, habe ich natürlich, klar. Also erstmal fängt die Checkliste eigentlich bei den Gynäkologen schon an, wenn Frauen sich melden mit Periodenschmerzen, mit komischen chronischen Unterbauchschmerzen, mit irgendwelchen Unruhegefühle im Bauch, man nicht so richtig zuordnen kann, was ist das? Ja. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und so weiter. Mhm. Oder eben dann auch längere Zeit nicht schwanger werden und die Pille abgesetzt haben, logischerweise dann vorher. Und dann eben diese Schmerzen auch immer mal zunehmen, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das ist eigentlich das Erste, wo man schon ansetzen sollte. Ja. Das bekomme ich natürlich nicht mit, weil ich nicht in einer normalen Praxis arbeite. Ja. Dass man eigentlich diese Frauen schon viel, viel früher auf Richtung Endometrose-Verdacht durchcheckt quasi. Denn da steckt eben ganz, ganz häufig was dahinter. Mhm. Also bevor diese Erkrankung eben dann wirklich zum Organverlust führt und zum kompletten Versagen der Fruchtbarkeit, das passiert leider immer wieder, sollten eigentlich die normalen Hausgynäkologen schon viel mehr auf Zack sein.
Sind die Kolleginnen sensibilisiert inzwischen? Weil man ja immer noch liest, irgendwie bis zur Diagnose vergehen immer noch viele Jahre.
Also ich habe es noch mit 7 Jahren gelernt in meinem Studium, also schon 1000 Jahre her. Ja. Ganz so lang dürfte es hoffentlich heute nicht mehr sein, weil natürlich schon durch Fortbildungen und auch durch meine Qualitätszykelfortbildung alle schon ein bisschen mehr auf, wie soll man sagen, auf Stand sind und einfach mehr dran denken, das könnte dahinter stecken. Yeah. Also so diese ewigen Jahre, glaube ich, sollten, ja, natürlich, so, ne, sollten heute nicht mehr vergehen, aber ja, es ist immer noch viel zu lange.
Ja.
Und wir bekommen natürlich dann die Patientin schon, wenn es schon bekannt ist, wenn ja, schon häufig eben sehr, sehr schlechte Voraussetzungen sind, ja, alter Verschluss, Verwachsung, der ganze Bauch voll, die Frauen können kaum untersucht werden, weil sie solche Schmerzen haben. Wie jetzt auch noch eine Patientin, die man fast nur in Narkose untersuchen konnte.
Oh, krass.
Ganz schlimm. Kein Geschlechtsverkehr mehr möglich,
da ja,
geht gar nichts mehr natürlich, vom Kinderwunsch angefangen bis über die Partnerschaft, ganz, ganz schwierig. Mhm. Aber wenn es eben dann bekannt ist und das bei uns oder durch uns festgestellt wurde, schnell viel machen therapeutisch. Also nicht warten und erstmal gucken, wie der Zyklus verläuft und dann vielleicht mal einen Eisprung nutzen und so weiter. Oder die konservativen Therapien, also bei Endometriose-Patientinnen schnell mehr machen. Also In-vitro-Befruchtung flotter, als man gucken kann, ist meine Idee dazu.
Yeah.
Heißt jetzt nicht, dass die nicht auch so mal schwanger werden können.
Yeah.
Hängt natürlich auch davon ab, wie alt ist die Frau, wie gut ist der Mann. Yeah. Ist ja die Paartherapie, muss man ja vor Augen haben.
Yeah.
Aber generell bei Frauen mit Endometriose immer noch schneller zum Erfolg kommen, ist sowieso eine tolle Idee.
Yeah.
Aber auch eben schneller mehr machen. Also weniger konservative Therapien, um die Zeit einfach nicht so rennen zu lassen. Und Richtung In-vitro-Befruchtung. Und zwar sogar ganz häufig kombiniert mit einer ICSI-Therapie, auch wenn der Mann gute Spermien hat, gerade dann, weil viele Frauen mit Endometriose ein vermutlich immunologisches Problem um die Eizelle herum, wir haben, kann man nicht genau, noch nicht genau sagen haben, dass die quasi sozusagen die Spermien ablocken, nennen wir es einfach mal so, dass sie gar nicht bindungsfähig sind, die Spermien an der Eizelle nicht binden können, weil die Eizelle irgendwie so sich abschottet, immunologisch gesehen. Also wenn man reine IVF-Therapie macht, ohne Mikroinjektion, ohne ICSI, kann es passieren, sehr häufig, dass diese Paare eben oder die beiden Frauen keine Befruchtung eintritt. Das heißt, dass die Eizellen einfach unbefruchtet in der Kultur liegen und doof gucken und dann mal die ganze Therapie umsonst, also dann eher ICSI und auch schneller zu diesem Schritt gehen, als es vielleicht sonst üblich ist bei jungen Frauen, wo man es erstmal so vielleicht ein paar Mal anders versuchen möchte.
Ja, Wahnsinn.
Also flott werden.
Interessant.
Ist meine Devise.
Ja, toll. Mhm. Interessanter Hinweis, das wusste ich auch nicht.
Weil ja jeder Zyklus, jedes Auf und Ab der Hormone, jede Blutung macht ja wieder mehr Endometriose. Und gerade wenn die frisch operiert sind, dann wieder vor sich hin zu dödeln, sage ich immer, und monatelang rumzuprobieren.
Ja.
Ich sag mal, wenn jetzt gerade eine OP hinter ihr liegt, loslegen. Jetzt ist gerade alles saniert, loslegen. Ja. Jetzt sind die besten Chancen, dass es klappt, bevor wieder dieser Mist nachwächst, was ja häufig genug passiert.
Ja, na klar. Mhm. Wahnsinn, okay, das ist ja super. So, ich habe noch mehr Fragen. Vielen, vielen Dank, Sie beantworten die alle, die Fragen alle so großartig.
Tee,
ja, na klar, auf jeden Fall. Sehr gerne. Sie hatten mal erwähnt, das fand ich zum Beispiel ganz spannend, dass es da einen Zusammenhang gibt, zum Beispiel bei Zysten-OPs, wenn man da zu viele von macht, tatsächlich, dass es auf die Eizellreserve geht. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja spannend.
Im Prinzip ist ja der Eierstock aus verschiedenen Gewebsanteilen zusammengesetzt und unter der Oberfläche liegen die Eibläsen, die Follikel, nur von Natur aus. Und wenn Zysten, das ja häufig der Fall ist, die Oberfläche mit betreffen, schält man beim Ausschälen, auch wenn man es noch so liebevoll macht, noch so genau in dieser Schicht eben bleibt. Also wirklich auch bei Super-OP-Technik nimmt man immer auch normales, gesundes Eierstockgewebe mit. Das lässt sich nicht verhindern, da kann man es noch so gut meinen mit den Frauen. Und da muss natürlich auch jemand sehr, ich sag mal so, gut ausgebildet sein, dass es technisch hinbekommt, möglichst gewebsschonend zu operieren, und er muss es auch wollen. Das heißt, wenn jetzt jemand einfach nur sagt, Zyste weg, damit die weg ist, Kinderwunsch, ja, kenne ich mich nicht aus, ist doch noch genug da, reicht doch, kann es eben passieren, dass man eben zu viel mit wegsenzt quasi und dass die Frauen wirklich dann deswegen schon natürlich auch früher in Richtung Wechseljahre gehen, weil einfach so viel Gewebe weggenommen wurde oder eben sich sehr, sehr schwer tun, schwanger zu werden.
Wahnsinn.
Also Zysten nur operieren, wenn es einen wirklichen Grund gibt. Es wird viel zu viel rumgeschraubt an den Eierstöcken der Frauen, viel zu viele Zysten-OPs gemacht, eben, die völlig überflüssig sind. Und wenn man halt überlegt, so eine Frau kann natürlich mal Schmerzen durch eine Zyste haben, klar.
Yeah.
Aber wir haben, wenn wir funktionieren, einmal im Monat haben wir eine Zyste, nämlich unseren Follikel. Der ist auch 1,5-2 Zentimeter groß. Und aus dem gesprungenen Eibläschen entsteht immer eine Gelbkörperdrüse, / Zyste. Und klar kann die mal wehtun, die kann mal einbluten, die kann mal größer sein als normal. Aber wie oft junge Frauen mit diesen eingebluteten Gelbkörperzysten, was ja etwas ganz Normales ist, in die OP geschickt werden, von wegen große Zyste tut weh, raus damit. Die hätte man mit Schmerzmitteln für ein paar Tage gut behandeln können. Und die bilden sich zurück, die Zysten, die im allermeisten. Und dann hätte man den Frauen diese OP erspart und den Verlust von Eierstocksgewebe. Also so konservativ wie möglich, was Zysten anbelangt. Wenn es natürlich welche sind, die auffällig aussehen, also verdächtig im Sinne von in Richtung Bösartigkeit gehen könnten. Oder wenn die aus festem Gewebe bestehen, Dermoide zum Beispiel, sind Mischgespülste, die mit Zähnen, mit Haaren, mit Talg, also mit ekligen, in Anführungszeichen, Geweben gefüllt sind, die sollten schon entfernt werden, weil die ja dann auch irgendwann mal richtig Ärger machen können. Oder natürlich auch mal Endometriose, aber eben da aufpassen, nicht immer wieder. Einmal sanieren, vorsichtiges, liebevolles Sanieren, aber dann schnell zur Kinderwunschtherapie, bevor dann dieser Teufelskreis, die nächste OP, dann in einem Jahr die nächste. Und ich habe Frauen mit 7, 8, 9 Endometriose-OPs, wo man schon suchen muss, wo die Eierstöcksrestchen noch sind, ne? Nur weil immer wieder was weggenommen wurde. Wahnsinn. Also das sollte wirklich in den Köpfen aller Operateure, aller Gynäkologen sein, möglichst die Eierstöcke nicht anpacken, wenn es nicht dringend sein muss.
Wow, vielen Dank dafür. Also das war, der Zusammenhang war mir nämlich nicht klar, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen, weil ich das total spannend finde und natürlich von vielen Klientinnen auch höre, dass die eine Reihe von Zysto-OPs haben. Ne? Ja, das finde ich ganz spannend. Dann die Frage, kommt es bei ICSI tatsächlich zu mehr Fehlbildungen?
Ich sage jetzt mal jein. Man muss es klarstellen, weil nicht die Therapie selber das Böse ist quasi, sondern die Tatsache, dass man sie braucht. Das heißt, wann machen wir ICSI? Wir machen ICSI, wenn die Männer sehr, sehr schlechte Spermienqualität haben. Yeah. Und da ist es bekannt, dass Männer mit einem OAT-Syndrom, also zu wenig schnellen und zu wenig normal geformten Spermien, einen etwas höheren genetischen Risikofaktor mit hineinnehmen in eine Schwangerschaft mit ihrer Frau oder Freundin, wie auch immer. Das heißt, dass die Kinder durch die Veranlagung des Mannes, nennen wir es einfach mal so, die auch zur schlechten Spermienqualität eben führt, ein etwas höheres Risiko schon mit hineinbekommen in ihr Leben quasi. Okay. Das gilt auch natürlich für Männer, die dann doch nochmal so ein Kind zeugen ohne unsere Hilfe. Mit generell schlechter Spermienqualität ist es nämlich auch der Fall. Also die Tatsache, dass die Zeugungs unfähig oder eingeschränkt, sagt man lieber, eingeschränkt zeugungsfähig sind, ist im Prinzip das Problem und nicht die Therapie per se. Also eher die Indikation zur Therapie, dass wir sie überhaupt brauchen, dass wir sie machen müssen. Also es ist eine andere Klientel als eine, sagen wir mal, gesunde Normalbevölkerung, die mit tiefem Blick in die Augen mal so ein Kind zeugt. Also das ist der Grund, nicht die Therapie per se.
Okay, finde ich ganz spannend. Das ist ja irgendwie so ein Mythos, glaube ich, dass der so ein bisschen rumschwirrt.
Alle haben immer furchtbare Angst, dass nur quasi schwerstgestörte oder missgebildete Kinder entstehen. Nein, ich sage mal, fast alle Kinder sind gesund, die mit ICSI gezeugt werden. Okay. Es ist halt ein Hauch von mehr, diese 1,5 oder 1,6%, klar, also nach Studienlage ist ein Hauch von.
Riesig, wollte ich gerade sagen.
Und ich denke mal, dass es vielleicht auch mit daran liegt, dass diese Kinder extrem gut untersucht werden, wenn man weiß, dass die aus einer ICSI-Therapie entstanden sind. Die werden nochmal von den Kinderärzten ganz anders auf jedes Detail vielleicht untersucht oder auch von der Hebamme schon, als es vielleicht ist, wenn ein Kind mal eben so gezeugt wird. Also eine Mischung von beiden. Okay. Aber generell besteht ein etwas höheres Risiko durch das, was die Männer mit hineinbringen in die Schwangerschaft quasi.
Okay, das klingt logisch. Auf jeden Fall. Schon. Wahnsinn. Ja, genau. So, dann kam noch eine Frage. ICSI, trotz Stimulation mit der Höchstdosis oder in Höchstdosis, wenig Eizellen und keine Befruchtung. Was tun? Was würden Sie tun? Das ist natürlich auch sehr hypothetisch, weil wir jetzt natürlich überhaupt nicht wissen, wie der Hintergrund ist, wie alt die Frau ist und all das, was eigentlich noch wichtig ist. Ne?
Also generell muss man unterscheiden, welche Frau dieses Problem hat. Ist es eine, ist aber schon etwas fortgeschrittenes Lebensalter, haben wir, was ich Ende 30, Anfang 40-jährige Patienten, die einfach nicht mehr die wahnsinnig vielen Eierstocksreserven haben kann oder im Durchschnitt nicht mehr ganz so viel hat wie in jungen Jahren, weil die Zeit einfach gegen uns arbeitet. Da erwarte ich ja gar nicht, dass Unmengen kommen können. Das heißt, sowohl bei einer etwas älteren Patientin eben, als auch vielleicht bei einer jungen Frau, die schon zum Beispiel beim Thema X-OP-Center sich hat, wo einfach nicht mehr viel Gewebe da ist, erwarte ich als Therapeut natürlich von Anfang an schon nur ein paar wenige Follikel respektive Eizellen. Das heißt, man muss mit den Patienten auch darüber reden, wir können nicht mehr erwarten, als die man da vielleicht am Anfang des Zyklus mit dem Ultraschall gerade sieht. Maximal die können mitkommen. Und dann ist eben die Frage, wie stimuliere ich dann die Frauen für eine beispielsweise künstliche Befruchtung? Macht es überhaupt Sinn, hochdosiert mit FSH, also Follikelstimulationshormonspritzen, zu powern, die Frauen da zuzuknallen, sage ich immer. Das bringt nicht immer unbedingt wahnsinnig viel. Wenn ich sehe, da kann ja gar nicht mehr als 2 oder 3 Follikel sich angesprochen fühlen, dann muss ich natürlich jetzt auch nicht für Tausende von Euro die Frauen da mit Hormonen beschießen. Dann ist manchmal eher das Gegenteil, eine milde, eine leichte Stimulation mit Letrozol-Tabletten, Kostenpunkt 30 oder 20 sogar nur Euro, für 30 Tabletten, so jetzt haben wir es genau. Also ein Hauch von nichts, manchmal genauso effektiv. Man muss halt sagen, es kann pro Zyklus, pro Durchlauf, pro Stimulation kann nicht mehr kommen als diese 1 bis 3, 4 vielleicht Follikel. Und da muss man überlegen, rentiert sich der Aufwand dieser Wahnsinnsstimulations natürlich auch Kosten und des Aufwands für die Frauen. manchmal eben ja, manchmal nicht, muss man eben sehen, was man so rausholen kann aus den Frauen. Also es muss vorher überlegt werden, was darf ich erwarten, was kann ich erreichen. Und mit den Frauen auch ganz klar kommuniziert werden, wir müssen vermutlich, wenn wir Pech haben, einfach mehr Versuche machen, weil wir pro Versuch nicht so viele Eizellen kriegen können. Wir brauchen eine gewisse Anzahl statistisch an Eizellen, bis daraus ein gesundes Kind entstehen kann. Eine Frau mit 20 tollen Follikeln braucht vielleicht nur einen Durchlauf und hat dann vielleicht noch Kryozyklen vor sich. Eine Frau, die nicht gut reagieren kann, von der Erwartungshaltung schon, weil nur wenige Follikel da sind, muss einfach mit wenigen rechnen. Wo nichts ist, kann man nicht mehr rausholen. Das ist einfach so. Das ist sozusagen eine Klientel jetzt. Schon fast altersunabhängig, die etwas Älteren oder die Jüngeren, die eigentlich noch gute Qualität haben müssen, aber einfach mit wenigen Eizellen rechnen müssen, können ja trotzdem schwanger werden. Das Glücksei muss dabei sein. Aber schlimm sind im Prinzip die Frauen, wo man eigentlich viel mehr erwartet, auch als Therapeut, wo man sagt, die hat eine normale Eierstocksreserve, normale Anatomie, ist vielleicht noch relativ jung, wo einfach nicht viel drauf anspricht auf die Hormontherapie. Da muss man dann eben überlegen, haben die Frauen einen FSH- oder LH-Rezeptor-Problem damit oder eine Mutation, wie auch immer. Da muss man die einfach ein bisschen mit anderen Medikamenten, mit FSH und LH in Kombination und etwas höher dosiert von der Dosierung pro Tag angehen, als es jetzt vielleicht so erwartungsgemäß sonst der Fall wäre. Also ich sage mal, Durchschnittsdosierung vielleicht von 150 Einheiten reicht bei diesen Frauen eben nicht. Das Problem ist, dass man das eben vorher nicht mal eben so erkennen kann. Aber es gibt diese Frauen, diese Low-Responder, wie es so schön heißt, die einfach nicht so ansprechen, wie man es eigentlich erwartet hatte. Und bei denen muss man eben spätestens nach dem ersten Versuch, wenn der nicht gut funktioniert hat, dann eben mehr an Dosis geben, als man vielleicht vorher gedacht hatte und auch ein bisschen andere Zusammensetzung, also FSH mit LH in Kombination. Das ist da so ein bisschen wie die Methode der Wahl. Aber doof ist eben bei den Frauen, wo ich einfach nichts ändern kann, weil einfach nicht mehr da ist. Das müssen die aber von Anfang an gesagt bekommen, dass sie nicht zu enttäuscht sind. Und die müssen einfach wissen, sie brauchen im Durchschnitt deutlich mehr Versuche, mehr Anläufe, bis dann eben die gute Eizelle dabei ist oder eine gute Embryo.
Vielen Dank. Wenn wir gerade schon bei Eizellen sind, lustigerweise Pimp My Ex, habe ich auch noch nicht gehört, herrlich. Was ist denn das überhaupt? Ich weiß es gar nicht, was das bedeutet und bringt es tatsächlich was?
Also das ist ein Mikronährstoffpräparat, da ist natürlich wie bei allen anderen Kinderwunsch-Vitaminpräparaten Folsäure enthalten, ein gewisser Anteil Vitamin D, nicht genügend für meinen Geschmack, aber prinzipiell Vitamin D ist drin, Vitamin B-Komplex, Coenzym Q10 ist enthalten, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E und C, also im Prinzip alles, was den Energiestoffwechsel der Zelle verbessern hilft quasi, was antioxidativ wirkt, also wirklich den Zellstoffwechsel ankurbelt. Das heißt, das sind alles wichtige Mikronährstoffe, die wir Menschen für alle Zellen, nicht nur für die Eizellen brauchen. Deswegen ist natürlich das sehr gut promoted von der Firma. PMAX klingt toll, als ob das alles nur in die Eizelle hineingeht und da Wunder bewirkt. Das tut es nicht, leider. Es ist gut, wie alle anderen guten Präparate, die jetzt keine Namen natürlich nennen, auf dem Markt auch. Da gibt es eine Menge inzwischen, die wirklich gut sind. Nicht ganz günstig, aber gut. Das heißt, wir können damit den Mikronährstoffmangel quasi ausgleichen, den wir halt über die normale Ernährung, hat man gerade schon das Thema, eben sonst haben. Ja, dass es aber dann wirklich nur in die Eizelle hineingeht und die von 0 auf 100 bringt, ist nicht zu erwarten, dürfen wir nicht erwarten. Es ist auf jeden Fall gut, etwas in diese Richtung zu nehmen, von welcher Firma auch immer, eben um den Energiestoffwechsel möglichst zu verbessern, aber dass man damit jetzt sich Eizellenwunder bewirken kann, leider nicht. Wäre wunderschön, wenn es so einfach wäre. Also man kann weder damit die Quantität ändern, denn die ist bereits festgelegt vor der Geburt. Wenn wir in Mamas Bauch sind, haben wir
verrückt, diese Vorstellung,
so,
oder?
Tatsächlich, Wahnsinn. Also schon will ich im Bauch noch quasi kriegen wir unsere Rationseizellen zugeteilt. Und ein Großteil der Follikel mit den Eizellen enthalten, die quasi von fetaler Zeit schon 20. Woche ungefähr angelegt werden, sind bei Geburt, also wenn wir Babys sind, wenn wir gerade geboren werden, schon wieder zurückgebildet. Also haben wir schon nicht mehr. Und bis wir in die Pubertät kommen, mit 11, 12, 13 heute so im Durchschnitt ungefähr, ist ein Großteil von diesen Follikeln auch bereits verschwunden. Also wir starten im Prinzip in die Geschlechtsreife mit Beginn der Pubertät mit einem Hauch von Rest Eierstocks oder Follikelreserve, dann machen wir es lieber so, was wir eben noch im Mutterleib hatten, da sind Dimensionen dazwischen, da ist es schon, da sind wir schon am absteigenden Ast. Schon mal Geburt sind wir am absteigenden Ast. Und deswegen, das können wir nicht ändern, das können wir nicht aufhalten. Wir können die Eizellreserven nicht beeinflussen, das wäre wunderschön, wenn das so wäre. Dass wir jetzt sagen, nehmen ein Leben lang die Pille und hören dann wirklich erst auf, wenn wir anfangen wollen mit Kinderwunsch. Damit kann man Eizellen sparen. Nein, tun wir nicht. Also ob wir Hormone einnehmen zum Stimulieren der Eierstöcke, was ja auch die Angst von vielen Frauen ist, wenn ich immer wieder stimuliere, habe ich meine letzten Eizellen schon abgegeben,
dann sind da keine
mehr. Genau, das ist definitiv nicht so. Wir helfen mit den Hormonen bei der Kinderwunschtherapie nur, dass mehr Follikel, die sonst klein bleiben würden, groß werden, reif werden und für eine Eizellgewinnung oder für eine Therapie eben zur Verfügung stehen. Ja. Die anderen wären sowieso zugrunde gegangen, die wären halt nicht genutzt worden, so nutzen wir die. Sonst würde jeden Monat, jeden Zyklus quasi, oder muss ich genau sagen, jeden Zyklus, normalerweise einer, selten mal der zweite Follikel groß werden, so von natürlicher Seite her. Ja. Und wir nutzen eben die Kleinen, die auch alle mitkommen, die auch gerne zum Beispiel gekommen wären, aber eben nicht die Spitze des Eisbergs sind, sondern eben die anderen, die da unter Wasser bleiben, die gar nicht mitkommen können zum Eisprung, die nutzen wir.
Okay, sonst würden die einfach...
Die würden einfach für die Welt verloren gehen. Genau, die werden athletisch als zurückgebildet. Genau. Okay. Das heißt, wir nutzen das, was sonst ungenutzt bleiben würde, haben also mehr Follikel pro Zeiteinheit, die wir nutzen können. Wir verwenden oder verschwenden oder verbraten nicht mehr als das, was die Natur einfach vom zeitlichen Ablauf sowieso sonst verabschieden würde.
Das finde ich auch total. Vielen, vielen Dank für diese Ausführung. Ne? Weil auch das ist etwas, glaube ich, was immer noch rumgeistert, so als Vorurteil tatsächlich. Wir können sich beeinflussen,
weder durch aktive Therapie mehr verbraten, mehr verbrauchen, als das vielleicht günstig wäre. Nein, das ist nicht. Umgekehrt aber auch nicht die Eisstöcke ruhig stellen, durch eine Pille beispielsweise, und damit eben Eizellen sparen oder Follikel. Also wir können es nicht beeinflussen. Die Zeit arbeitet so oder so gegen uns.
Ja,
je länger wir warten, desto weniger sind da. Und deswegen ist eben auch dieses Nachwachsen von Eierstocksgewebe, also zu den jetzigen Zeit, da geht die Forschung schon in Richtung Stammzellen, komme ich gleich vielleicht noch drauf. Aber das, was wir jetzt erstmal haben, können wir nicht beeinflussen. Das heißt, die Eierstöcke sind so, wie sie sind, besser ausgestattet, schlechter, von Frau zu Frau, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe meine jüngste Patientin, ganz gruselig, mit noch nicht mal 18 war sie gerade geworden, kurz hinter 18, kam hier an, weil sie Zyklusstörungen hatte. Die Mama hat sie hingeschleppt, irgendwas stimmt mit denen nicht, Kind. Denk mal, wenn du später mal Kinder haben willst und so weiter. Und wir dachten schon, wir hätten das Blut verwechselt von Mama und Tochter, weil die Mama auch hier war, zur Hormonentstellung. Und diese Tochter mit gerade eben 18 hatte wirklich nachweislich, es waren ihre Werte, ich habe es nochmal kontrolliert vor sich selber, Werte in den Wechseljahren. Die Eierstöcke waren leer.
Oh,
das gibt es ganz furchtbar, ohne dass irgendwas vorher passiert ist. Also keine wilde Vorgeschichte, keine Vor-OPs, keine Chemotherapie, nichts. Ein junges, gesundes Mädel,
Pech, muss
junge
man sagen,
Frau, einfach, das ist wirklich Pech, aber sowas von. Das heißt, die ist schon durch, der konnte ich natürlich auch nicht mehr helfen, ganz klar.
Auch keine, also da war auch noch nicht irgendwie noch ein paar übrig, dass man die nie noch hätte.
Das war null, die war in den letzten Zügen quasi, wo man schon gesagt, sie ist jetzt im Prinzip schon da, demnächst kommt Menopause, also weit in den Wechseljahren mit 18. Furchtbar, gar keine Frage.
Ja.
Aber das kommt immer mal wieder vor, sehr, sehr selten, aber diese, sag mal, Reduzierung der Eierstocksreserve viel, viel früher, als man es vielleicht so statistisch annimmt, das kommt schon häufig vor tatsächlich. Also immerhin 5% finde ich relativ viel.
Ja, das
relativ viel. Der Frauen, die viel, viel früher Richtung Wechseljahre gehen oder schon unregelmäßige Zyklen bekommen, kaum mehr sichtbare Follikel auch haben, die erlebe ich hier natürlich bei uns täglich, aber in der Normalbevölkerung immerhin, muss man sagen, 5%. Bei uns natürlich hier wesentlich mehr, weil wir die Patienten hierhin bekommen, die Hilfe brauchen.
Na klar, natürlich.
Ja.
Spannend.
Okay. Aber eben dieses Nachwachsen geht nicht, aber dass wir vielleicht irgendwann mal in absehbarer Zeit, das ist eben etwas, was auch von wegen Forschung, in welche Richtung geht das, Richtung Stammzelltherapie, das ist schon sehr, sehr spannend, was da momentan läuft, international natürlich auch, dass man eben, das, was der Körper selber so nicht nachwachsen lassen kann, über Stammzelltherapie vielleicht doch hinbekommt, dass man auch, gilt für alle Organe, nicht nur für Eizellen oder für all Gewebe, was sich bei Verbrennungen Haut nachwachsen lässt oder wenn ein Ohrabisse, man in Anführungszeichen, Knorpel nachwachsen lassen kann und so weiter. Oder auch für Arthrosepatienten natürlich. Also da geht ganz viel sehr, sehr spannend ab momentan mit Stammzellforschung. Das ist ein Riesengebiet, hochspannend, aber halt noch nicht für uns jetzt einsetzbar in der Kinderwunschtherapie. Aber das erledigt vielleicht noch nicht mehr in der aktiven Zeit wahrscheinlich, aber da setze ich viel, viel Hoffnung hinein in die Zukunft tatsächlich.
Toll. Sehr, sehr spannend. So, was haben wir noch? Ich glaube, ihr habt noch eine Frage aus der Community, die ich jetzt noch nicht gefragt habe. Kryo im natürlichen Zyklus oder komplett gesteuert? Ich muss gestehen, dass ich noch nicht mal weiß, was das bedeutet.
Aber Sie wissen schon. Bin ich beruhigt. Also es geht um diesen Kryo-Embryotransfer.
Ja.
Das heißt, dass man eben überzählige befruchtete Eizellen oder, was ich vorher schon sagte, bewusst alle, die im Rahmen der künstlichen Befruchtung zustande kommen, einfriert erstmal.
Ja.
um bewusst einen späteren Embryotransfer zeitversetzt durchzuführen oder weil man halt noch was übrig hat, was aus dem ersten Versuch eben übrig geblieben ist, um eine weitere Chance zu nutzen. Ja. Und dann ist die Frage, wie man diese Eisbärchen, sagen wir liebevoll, eben an die Frau bringt. Bei Frauen, die halbwegs regelmäßige, alle 4-5 Wochen kommende Zyklen haben, kann man eigentlich fast immer, ohne dass man das großartig beeinflussen muss, die Kryoembryotransfers im natürlichen Zyklus machen. Das heißt, so tun, als ob die Frau mit dem Eisprung, der in diesem Zyklus eben zustande kommt, schwanger wird, der Natur vorgaukeln. Du bist gerade mit diesem Eisprung schwanger. Man taut dann die Eisbärchen der Kryoembryonen eben genau eingepasst in den natürlichen Zyklus der Frau auf und gibt dann eben ein paar Tage später den Embryotransfer in die Gebärmutterhülle zurück. Das heißt, die Natur denkt dann oder der Körper der Frau, aha, da kommt gerade jemand an, der mit dem Eisprung entstanden ist. Yeah. Also natürliches Ambiente, möglichst ähnlich eben der Natur. Bin ich ein Riesenfan von, versuche ich bei allen Frauen, wenn es irgendwie geht, zu machen. Ist immer das Beste tatsächlich, weil es einfach das natürliche Milieu ist. Wir verändern es nicht. Das Natur muss immer das Beste sein, ist so. Ja. Es geht halt nicht bei jeder Frau mal eben so, weil nicht alle Frauen diese Superzyklen haben, sonst wären die auch nicht in Behandlung, wenn das einmal so einfach wäre. Ja. Also man kann aber auch bei Frauen, die keine ganz normalen eigenen Zyklen haben, ein bisschen anstupsen, ein bisschen nachhelfen. Ja. Also eine leichte Hormonstimulation mit Tabletten oder einer ganz niedrig dosierten Spitztherapie eben, also FSH geben, quasi um sie in Richtung Eisprung zu führen, mit ein oder zwei Eiblässen, reicht völlig aus, und dann den Eisprungsimpuls zu geben und dann eben in diesen pseudonatürlichen Zyklus, der bei fast der Natur entspricht, eben auch den Embryotransfer zu machen. Das ist sozusagen mein Plan B für die Frauen. Plan A ist immer, wenn es geht, immer Natur pur. Genau. Okay. Und großer Vorteil dieser letztendlich natürlichen Zyklus im Sinne von der Eisprung hat stattgefunden und ich gebe das eingepasst in den Ablauf eben dann zurück, ist immer der Vorteil, dass die, die Hormone natürlich auch eben körpereigenen Follikel oder dann später Gelbkörper, eben in der Gelbkörperdrüse, natürlich auch produziert werden. Das heißt, die Frauen haben natürlich bessere Werte, als wenn alles nur von außen zugeführt wird, weil der Körper mitmacht, selber aktiv ist. Und wichtig, es gibt ein Hormon, nennen wir es mal so, einen Botenstoff, der nennt sich Relaxin, der also für die Blutversorgung und für den Blutdruck und so weiter auch wichtig ist. Der wird nur im Follikel hergestellt und speziell in der zweiten Zyklushälfte in dem Ex-Follikel, also im gesprungenen Follikel. Ja. Und das ist wichtig für die Einnistung und für die Plazenta-Bildung, für die Durchblutung und so weiter. Und den gibt es eben nur aus dem Follikel. Das heißt, wenn ich das nicht mit ins Spiel nehme, kann die Frau natürlich auch auf diesem künstlichen Zyklus irgendwie schwanger werden, hat aber etwas schlechtere Chancen, zum gesunden Kind zu kommen. Also man sollte das mitnehmen, wenn es irgendwie geht, dieses körpereigene, diesen Wunderstoff quasi, wenn es irgendwie geht. Ja. Natürlich gibt es Frauen, wo man sagt, da kann ich jetzt zu Tode stimulieren, das geht einfach nicht oder der Aufwand ist zu groß oder zu teuer oder dauert zu lange, wie auch immer. Ja. Dann muss man eben diesen künstlichen Zyklus machen, in Anführungszeichen. Zum Beispiel bei Eizellspendetherapien ja auch gemacht für die Empfängerin, weil die meistens gar keinen eigenen Zyklus irgendwie mehr hinbekommen können, sonst würden sie ja gar nicht zur Eizellspende gehen müssen. Dass man einfach Östrogen von außen zuführt, als Pflaster, als Tablette, gibt es verschiedene Möglichkeiten, oder als Hormonspray auch auf die Haut, um die Schleimhaut aufzubauen. Ja. Und wenn eine schöne Dicke hat, so 8-9 mm wird immer gerne gesehen, dass man dann einfach das Gelbkörperhormon, das Progesteron, dazu gibt. Ja. So tut, als ob dann der Eisprung gewesen wäre, von der Hormonlage her. Und dann eben auch so, sagen wir, 5 Tage nach diesem Progesteronbeginn den Embryotransfer macht. Das ist dieser künstliche Zyklus, wo alles von außen gesteuert wird. Okay. Hat den Vorteil, dass es natürlich sehr genau planbar ist. Gerade bei Eizellspendetherapien muss es ja auch alles über die Landesgrenzen hinweg koordiniert werden. Dafür ist es wirklich dann besser oder besser zu koordinieren und zu managen. Aber wenn wir die Patientin hier haben und jetzt jemand durchaus bereit ist, auch 2-3 Mal zum Ultraschall zu kommen, versuche ich das immer möglichst natürlich im Zyklus.
Ah, okay. Mhm. Also dann ist Ihre Antwort ganz klar sozusagen bei dieser Frage.
Wenn geht, mit Eisprung.
Natürlichen Zyklus. Ja, genau. Okay, wow. Ich glaube, wir sind bei der letzten Frage.
Okay.
Auch das geistert immer mal wieder rum. Das höre ich auch immer mal wieder von meinen Klientinnen, diese Frage. Wie gefährlich sind die gesundheitlichen Auswirkungen einer Hormontherapie? Wie schätzen Sie das ein nach 30 Jahren Erfahrung?
Also ich klopfe jetzt mehr auf Holz. Also ich habe wirklich noch nie eine Patientin zu Schaden kommen lassen durch eine Therapie. Und ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Zyklen ich mitgemacht habe. Ja. Man muss halt überlegen, welche Hormone, in welcher Dosierung, bei welcher Frau, bei welcher Konstitution, welchen körperlichen Voraussetzungen, hormonellen, wie auch immer, eingesetzt werden dürfen und sollten. Das, was am ehesten, glaube ich, durch die Community schwebt, aus Angst, vielleicht viele Frauen Angst haben, die Hormone, die schrecklichen Hormone, was machen die mit mir? Ja. eigentlich nur was Gutes, weil es ja körpereigenes Hormon ist, was einfach nur in einer höheren Dosierung zugeführt wird, um mehr Follikel zu kriegen. Das muss man den Frauen erstmal sagen. Es ist ihr eigenes Hormon, nur ein bisschen mehr davon. So. Das nimmt schon mal viel Ängste. Wohl dosiert heißt, wenn ich im geringsten Angst haben muss, dass eine Frau Richtung Überstimulation geht. Ja. Dass sie will ich, das ist nicht ungefährlich, das ist richtig. Ja. Bezüglich Wasserbildung im Bauch, riesengroße Eierstöcke, Schmerzen, eine Stieldrehung, also dass sich der Eierstock um die eigene Achse dreht, von der Blutversorgung abschnürt und so weiter, bis hin zu Ödem in der Lunge, im Gehirn, kann das gehen. Das hat man tatsächlich früher, also vor 20 Jahren, noch länger zurück, relativ häufig gesehen. Ist heute nicht mehr der Fall, sollte eigentlich die riesengroße Ausnahme sein. Also ich habe jetzt seit Jahren, will ich niemanden mehr hier zu einer Überstimulation gebracht, will ich auch nicht. Warum? Wenn man Angst hat, dass das so weit kommen kann. Also je besser eine Frau reagiert auf die Hormone, je mehr Follikel da sind, je höher das Östrogenspiegel ist, durch die Therapie bedingt muss es ja eigentlich so sein. Also je besser Frauen reagieren, je jünger sie sind meistens auch, desto eher neigen die zu einer Überstimulation. Und was machen wir dann hier quasi? Also ich zumindest seit vielen Jahren schon, dann gebe ich eben kein Schwangerschaftshormon zum Auslösen des Eisprungs, weil das bringt erst diese Überstimulation quasi zum Laufen. Yeah. Das heißt, ohne Schwangerschaftshormon, ohne HCG kommt keine Überstimulation zustande. Dicke Eierstöcke Überstimulation nein. Das heißt, wenn ich das absehen kann, wird die Frau anders zum Eisprung gebracht, mit einem sehr milden, schonenden Präparat, nicht im HCG, nennt sich Triptorelin oder Triptofem in Deutschland. Dann bilden sich die Eierstöcke sehr, sehr rasch wieder zurück. Ja. Das heißt, die Frauen haben nach ein paar Tagen Spuk quasi keine Probleme mehr. Die Eierstöcke werden sehr klein und zierlich und das ist keine Gefahr für die Frauen. Und dann macht man eben dieses Einfrieren der überzähligen der befruchteten Eizelle, nicht der überzähligen, und macht eben zeitversetzt den Embryotransfer, diesen Kryoembryotransfer.
Sehr spannend. Also das ist endlich das A und O. Genau hingucken. Ja. Ne? Das ist natürlich, das in so einer, vielleicht könnte ich mir vorstellen, weil ich immer auch mal wieder Klientinnen habe, die von Überstimulation sprechen. Mhm. Kann ich mir nur vorstellen, in so einer großen Klinik verschiedene Ärzte, die nicht genau drauf gucken, oder anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären.
Ja, muss so sein. Also wenn ich die Chance, die Chance wittere, oder das, nicht die Chance, das Risiko, das Risiko wittere, dass es in die Richtung gehen kann, kann ich ja sogar noch im allerletzten Konsequenz zum Zeitpunkt des Embryotransfers sagen, ich gebe jetzt keinen Embryotransfer bewusst nicht zurück. Das ist natürlich doof für die Patienten, weil ich gerne möchte, ich will ja schwanger werden. Ja. Wenn man das aber vorher schon kommuniziert, kann man entweder schon vor die Reißleine ziehen durch die andere Eisprungsauslösung oder aber dann spätestens zum Zeitpunkt des Embryotransfers, dass man natürlich vorher auch Ultraschall machen sollte. Ich hoffe, das machen alle Kollegen. Und wenn man dann sieht, die Frau ist schon quasi da, bis zu dem Zeitpunkt vollgelaufen mit Wasser, hat solche Eierstöcke und der geht es gar nicht gut, dann mache ich keinen Embryotransfer. Logisch. Denn die Überstimulation kommt nicht durch Schwangerschaftshormon zustande. Ja. Und wenn die Frau schwanger wird, Gott behüte, dann geht diese ganze Sache ja durch die Decke. Ja. Da ist ja noch viel, viel schlimmer, als einmal diesen Impuls für den Eisprung auszulösen. Das baut sich wieder ab nach ein paar Tagen. Ja. Aber wenn die Frau schwanger wird, dann erst kommt das Ganze ja so richtig erst zum Laufen und dann kann die im schlimmsten Falle wochenlang auf Intensivstation liegen. Ne? Also das muss heute vermieden werden. Das darf eigentlich nicht mehr passieren, wenn es ehrlich ist. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo die Frauen so richtig Angst haben und alles andere, was so passieren könnte, was ich bei der Therapie selber, was ich bei der Entnahme von Eizellen, eine Infektion, eine Blutung, also habe ich jetzt auch seit, ich weiß nicht, vielen Jahren nicht ein einziges Mal erlebt tatsächlich, toi, toi, toi. Also ich glaube, dafür braucht wirklich keine Frau Angst haben. Okay. Und die Hormone machen immer Angst, weil die halt sowas mit uns machen, was man nicht steuern kann. Doch, wir können das sehr wohl steuern, also als Therapeuten. Ja. Also eigentlich braucht keine Frau Angst haben, wenn man in gute Hände gerät.
Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Welche Frage ich meistens stelle meinen Gästinnen, mögen Sie den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben? Was auch immer das sein könnte. Irgendeine Botschaft oder?
Eine Botschaft. Nie aufgeben, solange ein Therapeut mit Herz und Verstand Mut macht und sagt, bleiben Sie dran, machen Sie weiter. Weil auch dann, wenn man schon denkt, es klappt nicht mehr, gibt es immer wieder Schwangerschaften. Es muss halt, klar, realistisch bleiben. Yeah. Aber ich sag mal, wer nicht kämpft, wird auf gar keinen Fall belohnt. Und wer kämpft, hat durchaus eine gute Chance, belohnt zu werden.
Das sind schöne letzte Worte. Mhm. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihr geballtes Fachwissen. Ich bin sehr beeindruckt. Schön. Ich bin ein Fan.
Danke.
Und vielen, vielen Dank, dass Sie bei mir im Podcast waren.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.